Benzingespräche, der Branchen- und Personality-Talk der deutschen Automobilwirtschaft. Der Podcast für und mit Menschen aus der deutschen Automobilbranche, die etwas zu sagen haben. Wir teilen die Liebe zum Automobil in persönlichen Erfolgsstories, die es wert sind, erzählt zu werden. Es geht um neue und verschiedene Blickwinkel auf die Autobranche und persönliche Meinung zukünftiger Geschäftsmodelle und Mobilitätskonzepte. Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketingberater. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei den Benzingesprächen. Und ihr habt jetzt das Vorgespräch auch wieder nicht mitgekriegt, ist ja klar, aber habe ich gesagt, bester Gast, weil der ganz viele Podcast-Folgen nämlich schon gehört hat. Herzlich willkommen, Thomas Wittlich, geschäftsführender Gesellschafter der Wittlich-Gruppe. Hallo Thomas.
Hallo Tim.
Ja, jetzt mal nicht als Hörer, jetzt bist du als Gast mit dabei und ich freue mich total, mit dir heute zu sprechen. Und ich sage direkt so eins, so ein bisschen vorweg, das wird für uns beide ein bisschen besonders, weil du gibst zum allerersten Mal eigentlich ein Interview, jetzt in einem Podcast, und gibst einen etwas tieferen Einblick in euer Geschäft, nämlich dem größten deutschen Pfandkredithaus für Fahrzeuge jeder Art. Und ich habe selten einen Gast gehabt, dessen Business so viele Klischees irgendwie so produziert und so wenig davon stimmt. Ist das denn so?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein sehr interessantes und intimes Gespräch zum Thema Kfz-Pfandleihe. Mhm. Absolute Premiere für mich, zu diesem Thema so ausführlich auch zu sprechen. Und hoffentlich auch mit vielen Klischees aufzuräumen. Eine unserer Hauptaufgaben, die wir seit über 30 Jahren hier täglich haben.
Ja, ich war auch, wir haben uns letztes Jahr 2025 in Berlin am Vorabend der MORE-Konferenz von mobile.de kennengelernt. Und da kamen wir irgendwann so ins Gespräch und wir kannten uns halt nicht und es waren schon einige Leute da und dann hast du so irgendwie irgendwann, ich dachte so, ja, welches Autohaus bist denn du? Ja, eigentlich sind wir was anderes und dann haben wir so ins Gespräch gekommen. Ich habe das überhaupt nicht so richtig verstanden. Umso schöner, dass wir jetzt nochmal ein bisschen in Ruhe Zeit haben dafür.
Ja.
Also, lieber Thomas, wir steigen mal so ein bisschen ein und zwar üblicherweise, kennst du das Spiel, Blick in den Rückspiegel. Ja, bevor wir zu deinem Business kommen, stell dich doch erstmal so ein bisschen vor, wer du bist, damit die Leute so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wer du bist.
Ja, ich bin 43 Jahre alt, glücklich verheiratet, habe eine Tochter, lebe seit meiner Geburt hier im schönen Westerwald, in der Nähe vom Deutschen Eck, Rhein und Mosel, kennt sicherlich jeder auch. Habe 99 meine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker begonnen und diese dann 2006 mit meiner Meisterprüfung dann auch abgeschlossen und beendet. Im Anschluss bin ich mit meinem Bruder Christoph in den elterlichen Betrieb mit eingestiegen und in den darauffolgenden Jahren entstanden dann auch diverse Standorte und Geschäftsfelder in der Kfz-Branche, die heute unsere Unternehmensgruppe bilden. Im Jahr 2015 haben mein Bruder Christoph und ich dann auch das Kfz-Pfandkredithaus von unseren Eltern übernommen und leiten es so in zweiter Generation als geschäftsführende Gesellschafter.
Da finde ich erstmal echt cool, dass du, ich sag jetzt mal böse, BWL-Theoretiker bist, der ein Unternehmen übernommen hat, das zufällig mit Autos oder Kfz und Fahrzeugen zu tun hat, sondern dass du ja gelernter Kfz-Meister bist. Das ist ja mal cool.
Ja, so ist es. Das Interesse hat es mitgebracht. Das waren Zufälle einfach, die sich ergeben haben. Unsere Eltern haben da auch nie irgendwie uns in irgendeine Richtung gelenkt. Mein Bruder ist dann aber der studierte BWLer, dann leider Gottes doch. Und so ergänzen wir uns aber hier auch gemeinsam. Ohne das wäre das hier auch zusammen nie so entstanden und könnten wir das heute auch nicht so gemeinschaftlich führen.
Ja, okay. Bevor wir jetzt an das Eigentliche rangehen, musst du auch nochmal so ein ganz kleines bisschen über die Gründungsgeschichte so ein bisschen erzählen, ne? Wittlich gibt es seit 1995. Und wie kam man denn im Endeffekt Mitte der 90er Jahre, quasi ohne Internet, ohne mobile.de? Oder warte mal, jetzt muss ich aufpassen, vielleicht gab es sie schon, wer weiß. Ich weiß es einfach nicht. Auf die Idee, ein Pfandkredithaus mit Schwerpunkt Kfz zu gründen.
Also da muss man ein bisschen aufholen und ich versuche mich trotzdem kompakt zu halten. Die Autobörsen gab es sicherlich noch nicht. Die gab es, glaube ich, erst Ende der 90er. Und unsere Mutter ist gelernte Schneidermeisterin. Also meine Eltern hatten früher ein Bekleidungsgeschäft, war eine Top-Verkäuferin, unsere Mama. Unser Vater hat im Hintergrund die Kasse geführt und war immer schon der Mensch der Zahlen. Und irgendwann haben meine Eltern dann auch mal ein bisschen auch für sich schon mal in Betongold investiert und schon mal ein bisschen was abseits auf Seite gelegt. Und ja, unser Papa war immer der Mensch, der gerne und viel gelesen hat und kam dann irgendwann mal auf die Idee und ein Kfz-Pfandhaus zu gründen. Ja, das
kann
war
man
natürlich,
mal machen.
Genau, kann man mal machen, war natürlich hier genau auch die Idee im Westerwald, hier im ländlichen Raum, auf die alle gewartet haben, die gefehlt hat, vor allen Dingen ohne jegliche Fachkenntnisse, also vom Sakko anpassen zum Auto bewerten, ohne Fachkenntnisse war das natürlich.
Kurzer Weg.
Genau, war natürlich klar und logisch, selbsterklärend. Ja, aber meine Eltern hatten den Mut und haben dann auch bei einem befreundeten Autohaus in der Nähe, die hatten auch eine eigene Werkstatt auf dessen Grundstück, dann einfach salopp mit dem Bürocontainer und 10 Einzelgaragen, die sie dort erstellen durften, einfach mal angefangen. Die ersten Hürden kamen dann schon beim Gewerbeamt, weil es gab gar kein Pfandhaus hier im Westerwald überhaupt, geschweige denn eins für Kfz spezialisiert. Auch Freunde und Bekannte haben natürlich unsere Eltern total belächelt für ihr Vorhaben.
Geil.
Um den Jahrtausendwechsel kam dann mein Bruder nicht so langsam mit ins Spiel, halfen eine Internetseite zu bauen, Visitenkarten zu erstellen, mal eine E-Mail-Adresse anzulegen. Also es waren wirklich, die Menschen kommen natürlich aus der analogen Zeit, unsere Eltern, die alles noch mit Papier und Post geregelt haben, heute alles unvorstellbar. Und ja, unsere damaligen Wochenendaktivitäten bestanden dann darin, dass wir gemeinsam als Familie nicht in den Zoo oder ins Kino gefahren sind, sondern meine Mama und ich sind in die eine Himmelsrichtung auf der A3 gefahren und mein Papa und mein Bruder in die andere Himmelsrichtung, auch mal wechselnd weise.
Nicht euer Ernst.
Doch, und sind dann mit dem Rucksack bepackt durch Städte und Autokinos dieser Welt und was es alles so gab, Flohmärkte, keine Ahnung, und haben halt Flyer verteilt. Ja. Und so
geil.
Wurde dann, so hat sich das dann natürlich über die Jahre so ein bisschen. Ja, das heißt mal, das Gelächter war natürlich auch gute Werbung für uns, weil auch es Gesprächsthema war und wurde. Und irgendwann haben wir dann auch tatsächlich mal ein zweites und drittes Büro mal eröffnet hier in der Gegend. Und ja, so war der Weg für meinen Bruder und mich langsam geebnet. Und wie ich eben gesagt habe, so 2006 habe ich den Meister gemacht. Mein Bruder ist dann auch mit hier eingestiegen. Und ja, das ist die Vorgeschichte. In den ersten 10 Jahren ist dann heute auch schon 20 Jahre her.
Wahnsinn. Es ist eine wirklich tolle Geschichte und enorm. Also enorm, was dann auch draus entstehen kann, weil ihr da inzwischen Marktführer seid. Aber wir müssen vielleicht erstmal so einsteigen, dass wir so ein bisschen aufräumen müssen. Und zwar mit dem, was die meisten beim Thema Pfandleihe ja im Kopf haben, ne? Gehen wir mal so Richtung Kfz-Pfandleihe, jetzt nicht so die kleinen Pfandleihe mit Schmuck und Co., sondern das, was Fahrzeuge angeht, Eher so dunkle Hinterhöfe, RTL2-Reportagen, Samstagnachmittag, schwarze Lambos in Lagerhallen, wo jemand am besten noch mit einem Bündel Bargeld weinend in der Ecke steht und warte mal, eine Mathe G-Klasse steht da meistens auch noch, erinnere ich mich an die letzten Dokus. Und man selber wirklich, auch wenn man so selber ja mit dem Thema so betraut ist und ja eigentlich weiß, mit Fahrzeugen gibt es wirklich ganz, ganz, ganz selten Schnäppchen und die meistens eher so im Privaten, wenn du Glück hast, aber nicht auf einer Versteigerung normalerweise. Aber das wird ja so vorgegaukelt und da haben wir drüber gesprochen und du sagst, das ist alles gefaked. Also, erklär mal.
Richtig. Ja, es gibt leider diese uralten Reportagen, semi-optimale Reportagen im Netz zu finden. Ich glaube, man erkennt es auch schnell, dass die schon das ein oder andere Jahrzehnt auf dem Buckel haben, diese Reportagen. Und das ist also heute mit heute und dem tatsächlichen Sein überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Wir haben hier große Lagerflächen, helle Räumlichkeiten, einladend. Hier steht nichts irgendwie mit einem blinkenden Schild an der Straße. Was weiß ich, kaufe jetzt Zahngold oder kaufe jedes Auto oder zahlen besten Preis und sofort Bargeld, das gibt es alles nicht mehr. Wir präsentieren uns heute natürlich über eine sehr, sehr gute Internetseite, haben einen eigenen YouTube-Kanal, zeigen uns da auch mein Bruder und ich, wie es hier auch wirklich ist. Wir haben hier große, beheizte, alarmgeschützte und videoüberwachte Hallen. Wir haben Hebebühnen für Fahrzeugbewertungen hier, sind aber nicht wie das klassische Autohaus vorne an der ersten Stelle platziert, sondern lieber in der zweiten oder dritten Reihe. Also gut zu erreichen, aber dezent im Hintergrund. Hier laufen ja nicht jeden Tag 15 Leute ein, sondern das passiert hier alles ganz diskret, seriös, nach verbindlicher Terminabsprache, dass wir vorbereitet sind, auf die, die da kommen. Hier kommt nicht einfach einer einfach so vorbeigefahren. Und es ist definitiv die G-Klasse dabei und auch der Porsche, aber die stellen wir hier nicht irgendwo in den Hinterhof oder abgedeckt auf irgendeinen Tiefgaragenparkplatz, sondern das ist hier alles High-End vorbereitet und dann noch eingestellt.
Okay, also haben wir quasi so ein gewisses falsches Bild ja von einem Pfandkredithaus so. Exakt. In der Öffentlichkeit?
Genau, das ist, damit kämpfen wir jeden Tag, dass die Leute immer denken, das ist was Schmutziges, was Verruchtes, was Verbotenes. Das ist es nun mal ganz und gar nicht. Es ist halt eine moderne, schnelle, unkomplizierte Art der Geldbeschaffung, also der Liquidität. Hier kommen wohlhabende Personen hin, jeglicher Art, die bezahlte, also nicht finanzierte und nicht geleaste Kfz und sonstige Sachen, gehen wir gleich sicherlich noch drauf ein, haben und die sie hier kurzfristig beleihen können und somit auch Geld bekommen. Alles natürlich in Art und Weisen. Hier passiert nichts mehr mit Bargeld. Wir haben heute moderne Möglichkeiten mit Echtzeitüberweisungen. Wir haben digitale Möglichkeiten, Fahrzeugbewertungen online zu machen. Dafür muss niemand mehr irgendwo hinkommen extra. Und Gott weiß was, das passiert alles in Stunden auf digitaler Ebene.
Okay, vielleicht mal so rum, weil da zwei Fragen dazu. Zum einen das Was und Wer. Also ziehen wir das mal vor, ne? Wer kommt denn im Grunde zu euch? Das ist ja scheinbar ja nicht so dieses klassische Pfandleiherkunde mit einer dicken Uhr am Arm, der mal eben 1.000 Euro braucht. Ich sag's jetzt mal ganz doof.
Exakt. Man sagt ja immer so Sprichwörter, am Ende des Geldes ist noch zu viel Monat übrig. Das ist so ein Spruch, den wir uns schon mal anhören müssen. Ist jetzt bei unseren Kunden allerseltenst der Fall. Hier geht es eher darum, liquide Mittel zu haben, um etwas nach vorne zu investieren, um Skonto in Anspruch zu nehmen, um etwas bei Immobilienversteigerungen die Kaution zu hinterlegen. Unterschiedlichste Beispiele für Leute, die was investieren und sagen, ich möchte jetzt noch nicht an diesem Zeitpunkt mit einer Bank mich verbindlich werden absprechen. Das dauert mir A viel zu lange und B weiß ich noch gar nicht, mit wem ich das machen will und C weiß ich auch noch gar nicht, ob dieses Geschäft, ob das auch so lang dauert. Also das ist ja der Vorteil der Fundleihe. Also wir schließen ja die Lücke der Bank, indem wir halt in wenigen Stunden jede x-beliebige Summe zur Verfügung stellen könnten, wenn der Fundgeber, also unser Kunde, da auch mitspielt. Ja, bei der Bank warten sie heute Wochen und Monaten auf einen Termin. Da wird monatelang geprüft. Da braucht der Kunde das Geld gar nicht mehr. Also hier geht es um fünfstellige Beträge aufwärts, die hier beliehen werden. Also der kleinste Kredit fängt bei 10.000 Euro bei uns auch an. Ja, und geht über 50 bis 150.000 Euro ist so unsere Maximumbeleihsumme pro Einzelfahrzeug, die wir hier auch beleihen. Also
Du hast es jetzt eher so in einem positiven Kontext, Investitionen, sagen wir mal in aller Kürze so formuliert. Sicher sind da auch wahrscheinlich kritischere Sachen, also wo Leute einfach Geld für etwas brauchen, dringend bei. Möglicherweise, du reagierst gerade noch nicht. Die Frage ist, die ich dahinter habe, ist, wenn Kunden zu euch kommen, erzählen die euch in aller Regel, wofür die es brauchen, oder blockt ihr das auch sofort ab? Also kommt ihr da in das Thema rein oder ist das so, wir beleihen das, aber erzählen mir nichts? Also.
ja, also wir kommen immer in dieses oder sehr, sehr häufig in dieses Thema rein, weil die Kunden es von sich aus erzählen. Also wir würden es niemals, niemals erfragen, weil es uns auch schlichtweg nichts angeht und auch egal ist, weil für uns zählt einzig und alleine die Sache, also der Pfandgegenstand. Wir prüfen ja eben nicht Schufa oder sonstige Gehaltsnachweise oder wie es um die Liquidität des Kunden so steht. Das ist uns völlig egal. Hier ist es halt eben nicht wie bei der Bank, dass ich hier mit dem Schlips oder mit dem weißen Hemd sitze und ja, den Kunden Löcher in den Bauch frage, sondern wir sitzen hier auf Augenhöhe mit ganz viel Menschlichkeit und Empathie. Das schätzen unsere Kunden seit Jahrzehnten an uns. Und in dem Moment, in dem sie wissen, eigentlich schon in der Anbahnung des Termins, dass wir da eine Lösung finden für deren Problem. Und ja, Geld brauchen ist halt schon ein Problem. Und sobald sie hier sitzen und sehen, wow, jetzt steht mein Auto schon hier in dem Bewertungsbereich, mich sieht hier keiner, wir sitzen hier schön in einem hellen Büroraum, ja, trinken eine Tasse Kaffee, sprechen mal darüber, über den Ablauf, ja, und dann merkt man richtig, wie das sich bei den Leuten einfach löst. Ja, es gibt natürlich auch logisch die Leute. Es gab jetzt hier in Corona-Zeiten Corona-Hilfen, die auf einmal von jetzt auf gleich mussten 30.000 Euro zurückgezahlt werden. Es gab Steuernachzahlungen, weil man in Corona-Zeiten seine Steuervorauszahlung ganz runtersetzen konnte. Ja, dann hat man es vergessen, wieder hochzusetzen. Man hat dann auf einmal wieder viel Geld verdient und irgendwann kam eine fette Steuernachzahlung. Das sind natürlich auch Sachen, die müssen dann auch jetzt sofort und umgehend auch gelöst werden. Ja, es gibt natürlich auch mal den Scheidungsfall, wo jemand sagt, Mensch, ich muss jetzt hier irgendwas ausbezahlen oder rauskaufen oder keine Ahnung. Wo kriege ich jetzt mal schnell 100.000 Euro her? Ja, so.
Das ist aber gemischt, also Privatmenschen wollte ich schon sagen, Privatleute als auch Gewerbetreibende. Also alles ein
Das.
ganzer bunter.
Wir haben von bis alles dabei, von hochdekorierten Personengruppen bis ja ganz unten. Da ist querbeet alles dabei. Vom Unternehmer, der freie Selbstständige, der natürlich sich auch dann ein bisschen von Auftrag zu Auftrag hangelt. Wenn einer sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt 6 Monate, ich habe hier einen Auftrag, da kriege ich aber nachher 100.000 Euro. Ich muss aber jetzt irgendwie 2 Freelancer einstellen. Ich muss mal mit 25.000 Euro in Vorleistung treten. Und das muss ich irgendwie finanzieren. Dann kommt der halt zu uns. Ja, weil der natürlich auch nichts hat in dem Sinne, wo er mal schnell irgendwo diese Liquidität auch herbekommen kann. Es gibt diese Alternative nicht für diese Summe.
Okay. Kommen wir mal zu dem Was. Du hast mir vorher im Vorgespräch ein paar schöne Details so erzählt. Ihr beleiht ja nicht nur Autos. Was
Richtig.
ist denn, also nennen wir es jetzt mal Fahrzeuge im weitesten Sinne. Was ist denn da, was kommt denn da bei euch an, oder? So erzähl mal.
Wir haben ja auch ganz, also das Wort, also unsere Unternehmensbezeichnung Kfz Pfandkredithaus ist ja schon sehr, sehr lang und auch für mich gerade fast ein Zungenbrecher geworden. Aber es sagt auch wirklich das aus, was wir halt machen. Also das mit den Kfz, mit diesen Kraftfahrzeugen, das sind halt logisch, in 50% der Fälle sind es Autos. In den Autos gibt es natürlich auch die Oldtimer und Supersportwagen. Dann können wir im Alphabet weitergehen über Baby-Baumaschinen. Das sind die Mini-Bagger, Radlader. Das sind trailerbare Boote, die wir beleihen. Auch das sind genau diese Nischen, die wir auch füllen über die Jahre. Das sind wir ja mit Pionier gewesen und sind auch die, die das auch wirklich realisieren und nicht nur auf der Internetseite stehen haben. Mit den Caravan geht's weiter, ob Wohnwagen oder Wohnmobil. Wir hatten auch schon Anfragen von einem Bestäubungshubschrauber, der die Weinberge an der Mosel überfliegt, über Segelflugzeuge, die quasi auch hinten in den Anhänger reinpassen. Wir haben hier im Nachbarort auch so einen kleinen Flugplatz tatsächlich oder in Winningen an der Mosel. Da ist also alles dabei und auch die Besonderheiten, also ob es jetzt prominente Einträge in Fahrzeugbriefen war, die man sicherlich alle kennt, oder Autos, die angeblich natürlich mit Nachweis, aber man kann es ja nicht 100% nachvollziehen, in Filmkulissen mitgespielt haben. Hier Wohnmobile, die in keine normale Garage mehr passen, außer in unsere Hallen, die für eine Weltumrundung vorgesehen waren. Spezialbagger für den Gleisbau, wo es nur irgendwie gewisse Stückzahlen gab. Ja, und
Verrückt.
hier Motorräder, ohrenbetäubende Harley-Davidson, die hier in den Hof geknattert kommen. Ja, ist wirklich alles, alles dabei.
Wow, okay. Das ist natürlich auch eine große Varianz und ist natürlich auch schätzungsweise immer, wenn mal eine neue Gattung Fahrzeug dazukommt, für euch natürlich auch spannend, weil ihr müsst es ja bewerten.
Richtig, sollten wir können, konnten wir nicht immer, aber jung, dynamisch, erfolglos, mit Mitte, Ende 20, und keine Angst vor nichts, haben wir halt irgendwann zu allem mal Ja gesagt, Anfang der 2000er und haben es einfach mal ausprobiert und wie sagt die Oma immer, unprobiert schmeckt nichts, so haben wir es halt gemacht und wir haben auch ganz, ganz, ganz viele Fehler gemacht, ganz, ganz viele negative Erfahrungen gemacht, ja, haben aber darüber auch zum Beispiel, habe ich 3 Bootsführerscheine gemacht, mein Bruder hat sich im Thema Baumaschinen mal ein bisschen weiter gebildet. Und ja, so sind wir dann auch an gute, nette, kompetente Kontakte gekommen und geraten, ja, mit denen wir heute sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, die uns auch bei solchen Bewertungsthemen helfen. Aber heute ist das natürlich auch deutlich einfacher in dem digitalen Zeitalter, wie es vor 20 Jahren war.
Okay. Da haben wir jetzt so ein Bild, wer so euer Kunde ist, was ihr so da treibt oder welche Produkte es sind, wenn man so möchte. Jetzt aber mal so zu dem Ablauf noch ein bisschen, weil selbst, also ich wusste das auch nicht, weil ich habe auch nur dieses verzerrte Bild irgendwie aus den Medien, was da passiert. Und mein Bild war, im Zweifel gebe ich ein Auto ab und wenn ich nicht in kürzester Zeit mit ganz viel Zinsen und Co. zurückzahlen, geht das in eine Versteigerung. Und du sagtest mir, was viele nicht wissen, ist, Pfandleihe heißt nicht Versteigerung. Und Anschlussfrage, wie hoch ist denn die Auslösequote tatsächlich? Und also die Kunden, die Sachen wieder rausholen, das müsstest du mal so ein bisschen erläutern.
Also jetzt muss ich natürlich auch direkt mal ein Klischee, was du selbst aufgestellt hast, direkt revidieren. Du hast im O-Ton gesagt, mit ganz viel Zinsen. Das ist natürlich immer relativ zu sehen. Hängt natürlich auch mit der Laufzeit zusammen. Aber um das auch auf den Punkt zu bringen, es gibt im Pfandleihgeschäft, egal welches Pfandleihgeschäft, das ist gesetzlich geregelt. Da gibt es ganz strikte und klare Vorgaben, wie sowas abläuft. Ein klassischer Pfandkredit läuft 3 Monate, hat 1 Monat Kulanz und dürfte ab dem 5. Monat verwertet werden. Das passiert jetzt bei uns so schnell nicht, weil wir einfach mehr Kulanz für den Kunden bieten und ihm da auch immer ja, helfen wollen, auch sein Eigentum auch zu behalten oder andere Lösungswege zu finden. Ja, irgendwann ist es aber trotzdem irgendwann so, dass es dann zu einer Verwertung kommen müsste, wobei das bei uns, um die Frage direkt zu beantworten, nur 1% der abgegebenen Pfänder sind, die auch in eine Versteigerung kommen. Das denken immer Leute ganz, ganz anders. Das hat auch was, auch ganz viel mit uns persönlich zu tun, dass wir gar kein Interesse daran haben, den Leuten irgendwas wegzunehmen oder zu versteigern, weil damit ist auch der Gegenstand weg und auch unser Kunde weg. Also ich wüsste nicht, dass jemals ein Kunde, der mal was hier versteigert hat bekommen, nochmal wiedergekommen ist. Im Gegenteil, die Leute, denen wir da auch noch 2, 3 Monate länger geholfen haben und die Kulanz aufrecht gehalten haben, die kommen, gehen hier positiv, die holen handgewaschen ihr Auto hier nach 7 Monaten raus und sagen: Mensch, toll, vielen Dank, dass ihr da auf mein Schätzchen so aufgepasst habt und danke, dass ihr mir hier 2 Monate noch länger die Stange gehalten habt. Das sind natürlich alles individuelle Geschichten und ja, so.
Das ist ja krass. Also 1% nur in der Verwertung. Also das hätte ich niemals. Ja, ich habe es nicht gewusst, aber auch ich hätte es auch nicht geschätzt einfach. Aber echt spannend.
Es liegt natürlich an der Beleihsumme. Wenn es natürlich für den Pfandgeber, für unseren Kunden, ja, zu hoch beliehen ist und durch das Anlaufen oder Aufhäufen der monatlichen Zinsen und Gebühren, die halt nun mal auch anfallen, sich es irgendwann nicht mehr lohnt, weil dann auch der Wert des Autos vielleicht gefallen ist, dann gibt der Kunde natürlich schnell auf. Dann sagt er: Was soll ich mich jetzt noch bemühen? So groß ist meine Empathiewert dann doch nicht an dem Gegenstand und dann lasse ich es einfach liegen. Ja, das hat natürlich auch was mit dem Pfandleiher zu tun, wie wir es bewerten, wie wir es einschätzen, was wir dafür geben wollen. Und ja, das ist immer so, auch so eine Anfragesache, sagen wir oft Kunden, die dann mit sehr hohen Anfragevolumen an uns dran treten: Wir wollen nichts kaufen. Wir wollen keinen Gegenstand haben. Wir wollen ihn beleihen. Das ist ein Sicherungsobjekt, ein Pfandgegenstand für ein Darlehen und das soll es sein und mehr nicht.
Okay. Wie schützt ihr euch denn davor, also direkte Frage, in Geschäfte zu geraten, die nicht sauber sind? Du hast im Vorgespräch mal gesagt, du riechst gewisse Dinge durchs Telefon inzwischen. Aber das ist ja auch, interessiert mich jetzt vielleicht auch die Hörer, weil, wenn, also ist das nicht auch gefährlich?
Nee, gefährlich ist hier gar nichts. gefährlich ist hier gar nichts. Das ist, da ein bisschen auszuholen, das Pfandleihgeschäft ist ja kein Ausbildungsberuf, also man kann es nicht explizit erlernen. Dankenswerterweise können wir heute, wissen wir das heute besser zu schätzen, mein Bruder und ich, haben unsere Eltern uns sehr früh ganz allein losgeschickt und haben gesagt: Macht mal und macht eure eigenen Erfahrungen. Und wie ich eben auch schon bei der Einschätzung der Gegenstände gesagt habe, haben wir auch eine Menge Fehler gemacht. Die waren auch sehr, sehr schmerzhaft, wirtschaftlich betrachtet, nicht körperlich betrachtet, ja, mit Fehleinschätzungen. Und ja, auch hier kommt mal eine falsche Fahrgestellnummer, ist hier schon mal aufgetaucht. So, und ja, irgendwann kommt man dann natürlich leider Gottes dann mal in den Kontakt, ob das die Polizei ist, die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, die Zulassungsstelle, das Kraftfahrtbundesamt. Ja, und ja, dann hat man auch erstmal gelernt, oder mehr gelernt, wie vielleicht in dem ein oder anderen Lehrbuch drinsteht, und da gibt es nicht viele von. Und da hat uns auch sicherlich mal der ein oder andere Richter mal einen Hinweis gegeben, was dann doch ein Eigentumsnachweis ist oder eben nicht. Und ja, so ist das natürlich ein Geben und ein Nehmen. Ohne da jetzt inhaltlich ganz tief einzusteigen, haben wir heute glücklicherweise Kontakte und Möglichkeiten bekommen, das auch mal abzufragen. Also ja, deswegen habe ich gesagt, hier kommt nicht nur der Doktor hin, der hier auch schon mal hinkommt, ja, oder nicht nur der Unternehmer mit 15 Mitarbeitern, sondern hier kommt natürlich auch ein gewisses Klientel oder auch Klischee dann auch mal hin. Und ja, Wir hören das mittlerweile auch am Telefon an der Anfrage. Wir schützen uns davor. Wir gehen da auch ganz proaktiv nach draußen mit. Und ja, die sind heute alle auch clever, diese ja, Menschen, diese Personen. Aber ist schon lange, lange her, dass hier sowas aufgekommen ist. Die sehen auch, dass wir sehr gründlich arbeiten und ja, das fällt denen dann auch auf die Füße.
Ja, das schreckt ja einen ab, ne?
Genau,
Und
so soll es ja auch sein. So
über
soll es
die
auch sein.
Jahre kriegst du ein Gespür dafür. Du hast noch gesagt, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis, ob das allen klar ist oder nicht. Der Eigentumsnachweis ist nicht der Kfz-Brief in dem Sinne, ne?
Korrekt. Es steht sogar drauf, es lesen nur die wenigsten. Den Satz kenne ich auswendig. Der Inhaber dieser Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen, weil das geleaste oder finanzierte Auto stehen auch schon Leute hier und haben den Brief in der Hand, weil ja auch
Ja.
Banken brauchen bei einer gewissen Eigenkapitalquote da auch den Brief gar nicht mehr. Ja, und wir holen uns halt den Eigentumsnachweis über Rechnungen, Kaufverträge inklusive Zahlungsnachweis. Und da merkt man schon, wer sowas nicht hat, da stimmt schon irgendwas nicht. Also egal, wie ich mir ein Porsche mal gekauft habe, ob bar oder durch Überweisung, ob da die volle Kaufpreissumme drinsteht oder die halbe, irgendwie gibt es da schon irgendwelche Nachweise und dann ist das auch in Ordnung, auch fürs deutsche Recht. Und genauso ist das auch bei einer Baumaschine, wo es gar keine Fahrzeugpapiere gibt. Da gibt es auch entsprechende Nachweise. Beim Hubschrauber war es die Rolle. Beim Boot ist es der internationale Bootsschein. Das sind alles so Sachen, die hat man dann gelernt und sich selbst angeeignet und gefragt und gefragt und gefragt. Ja, das hat halt Jahre gedauert, bis wir das mal richtig auch selbst verstanden und auch zusammengebracht haben, damit wir heute da auch den Anfragen kompetent entgegenstehen können. Und dann
Okay.
merken die Kunden auch, der Gegenüber weiß, was er da tut. Also der weiß, was er von mir haben will, warum er es von mir haben will. Ja, auch da sind natürlich dann auch in der Vergangenheit Dinge passiert. Da hat auch wer eingetragen ist im Kfz-Brief, ist ja noch lange nicht der Eigentümer. Das kann ja auch die Oma gekauft haben und hat es dem Enkel zugelassen und ist vielleicht auf die, was weiß ich, die Tante versichert oder sowas. Also das hat alles nichts mit Eigentumsrecht zu tun. Ja, das ist eine unserer Hauptaufgaben, die wir hier immer klären müssen.
Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Das kurioseste Fahrzeug, was ihr mal hattet?
Ja, kurios.
Kurios.
Kurios ist natürlich ja immer
Deiner Meinung nach. Wo du
ein
gesagt
Blick.
hast, what the hell?
Also genau, also kurios war sicherlich mal im abstrakten Wert. Das sind natürlich, wir hatten mal so einen Brabus G800 hier, der irgendwie 350.000 Euro wert sein sollte. Diese, weil das hat damit einfach zu tun, diese hochwertigen Anfragen kamen natürlich auch sukzessive mit der besseren Möglichkeiten, die wir unseren Kunden einfach bieten und dass wir auch diese Beleihsummen auch wirklich umsetzen können, auch zeitgleich an mehreren Standorten deutschlandweit. Und ja, dann kommen natürlich diese verrücktesten Anfragen. Also ein Lamborghini, der mal 450.000 Euro kosten sollte. Natürlich auch nicht trailerbare Boote. Also ich hatte mal ein Segelboot. Dann habe ich gesagt, dann schicken Sie mir mal. Ja, Segelboot ist natürlich auch, würde ich jetzt mal sagen, Ü50, Ü60 Fraktion. Die Menschen, und dann hat er mir hier tatsächlich 18 Seiten Kaufvertrag gefaxt. Über 600.000 Euro, was so ein Segelboot mal wert sein sollte, das dann irgendwie 5, 6 Jahre alt war. Also da musste ich dann auch sagen, okay, das ist dann
Verrückt.
auch, ja, Wahnsinn. Und wie auch eben genannt, mal so ein Gleiswagger, das war schon ein Mordsteil. Ich glaube, der hat auch in der Grundausstattung irgendwie 250, 300.000 Euro netto gekostet. Der hatte dann einer von, weiß ich nicht, 40 Zulassungen für auf einer ICE-Strecke irgendwie fahren und arbeiten zu dürfen. Das war Wahnsinn.
Mann, okay, alles klar. Du hast ja mal gesagt, dass ZDF, RTL, ProSieben und wie sie alle heißen, die stehen alle paar Monate bei dir auf der Matte und wollen wahrscheinlich Kuriositäten drehen und Schicksale drehen und Co. Und du sagst denen immer, nö, möchte ich gar nicht. Was ist da los?
Richtig. Ja, ist auch eine, ja, ein Merkmal von uns, dass wir natürlich mit den Geschichten unserer Kunden nicht hausieren gehen und auch nicht hausieren gehen wollen. Natürlich ist es schön, ja, deswegen öffne ich mich auch nur besonderen Menschengruppen oder digitalen Gruppen jetzt wie auch hier. Du hast eben gesagt, wir
Danke.
haben uns kennengelernt, dass wir hier auch mal wertneutral auch darüber sprechen dürfen, uns auch mal unterhalten können, ganz wertneutral darüber. Das fehlt uns halt. Fernsehen ist halt Fernsehen und das ZDF möchte einen Tatort drehen. Und die möchten auch sehen, dass jemand weinend mit einer Tüte Geld irgendwie den Hof hier runtergeht. Das passiert ja nicht in der Realität. Ja, das ist also völlig, völlig fremd. Und tatsächlich kommt es vor, dass ZDF, RTL 2, ProSieben, das Motormagazin und die Reportage und wie die alle heißen, tatsächlich im viertel- oder halbjährlichen Rhythmus hier anfragen. Die wollen uns eine Woche begleiten, wo ich sage, was stellt ihr euch denn vor? Hier klingelt keiner einfach spontan an der Tür und sagt, ich habe hier draußen, komm hier gerade einen Porsche angefahren. Das passiert alles auf digitaler Ebene über unser Anfragetool auf der Homepage, per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp bahnt sich so ein
Ja.
Geschäft an. Man spricht in Ruhe, so, das hat mit der Realität nichts zu tun. Und wir sind einmal sehr, sehr böse auf die Nase gefallen. Da haben wir uns vor über 10 Jahren mal einer Zeitschrift, einer Fachzeitschrift geöffnet. Die haben auch eine vierseitige Reportage auch mal über uns gebracht und ja, waren nachher nicht in der Lage, weder unseren Namen richtig zu schreiben, noch ein Rechenbeispiel vernünftig mal darzustellen. Da war dann auch die Perspektive schon immer so ins rein Negative. Wir tun hier niemandem weh, wir machen hier nichts, wir bieten uns hier mit der Dienstleistung an und ja, wenn das alles so schlecht wäre, hätten wir nicht 2/3 Quote, die Stammkunden, die wiederkommen. Ja, ob sie nach 2 Monaten oder 2 Jahren wiederkommen, spielt keine Rolle, aber wenn wir das alles so schlecht machen würden und das so negativ wäre, würden wir nicht seit 31 Jahren das so machen und hätten wir nicht so viele Kunden.
Ihr sagt es ja gerade, also angenommen, ihr würdet dem zusagen und die würden ein Kamerateam dazu euch einen Standort schicken. Das ist ja ein Standort. Ihr seid ja deutschlandweit aufgestellt. Das heißt, das ist ja dezentral, ne? Also da können die wahrscheinlich in Anführungsstrichen lange warten, so ungefähr, bis da das Richtige vor die Kamera läuft.
Genau, und wir haben ja
Liefe.
auch, genau, das ist halt so, wir haben halt Fahrzeuge, die erkennt man teilweise an der Außenfarbe, an der Silhouette. Hier rufen ja auch als Beispiel, da ruft der Steuerberater an und fragt auch wirklich, ist das auch so, wie ihr die Autos einlagert? Also wir haben hier vor 5 Jahren eine neue Halle gebaut, die hat noch nicht mal Fenster, damit keiner mehr einblicken kann, aber dafür eine Fußbodenheizung und eine Lüftungsanlage. Damit das auch an alles entsprechend hochwertig geschützt ist. Deswegen gibt es auch keine Adressen von uns. Also die Lageradressen gibt es gar nicht irgendwie online einzusehen, weil wir das alles total anonym halten. Also die arbeiten sich auch tatsächlich ab an uns, ja, diese Anfragen und ja, wo seid ihr
Oh
denn,
Mann.
was macht ihr denn und wie kann man euch denn erreichen? Und ja, kann man, aber ja, Neugierde und nur mal gucken, das gibt es halt hier einfach nicht. Da schützen wir einfach unsere Kunden und das schätzen die und loben die auch und im Gegenzug an uns, dass die wissen, die müssen keine Angst haben, dass irgendwie mal ein Foto oder ein Schwenk durch irgendeine Halle geht.
Ja, das wäre auch übel, ey. Also wenn, angenommen, du machst für einen eine Ausnahme, also was ganz Dezidiertes und da ist noch ein Kameraschwenk durch die Halle, da kannst du ja auch noch anfangen zu pixeln, wenn du Farben, Silhouetten trotzdem siehst. Oh, wow, ja klar, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt gleich den Blick aus dem Rückspiegel nehmen und in die Zukunft gucken, haben wir noch irgendwas Relevantes vergessen, wo du sagst, Mensch, das müssen wir noch wissen.
Ja, wir
Nö?
haben schon sehr
Du hast schon
ausführlich
einen
über
guten Bogen
das
gemacht.
sehr einen guten Bogen gemacht. Wir haben über die Sachen, die wir beleihen können, ausführlich besprochen, wie wir sie beleihen. Ja, den
Okay.
Rest kann man sich sicherlich bei uns auf der Homepage erlesen oder auch in diversen Erklärvideos auf dem YouTube-Kanal
Ja,
mal
sehr gut.
nachschauen. Über das Kostenkonstrukt müssen wir sicherlich jetzt nicht reden. Natürlich ist die Dienstleistung auch nicht kostenlos, also umsonst ist sie schon mal gar nicht, aber kostenlos ist sie auch nicht. Aber auch damit brauchen wir uns nicht verstecken und gehen da auch transparent mit um. Ja, vielleicht noch abschließend, wie du sagtest, wir haben halt ein bundesweites Netzwerk aufgebaut mittlerweile. Wir haben vier große Einlagerungsstandorte in jeder Himmelsrichtung, haben 20 Büros als Anlaufstellen in ja, fast jeder großen deutschen Stadt. Ja, wir haben diverse
Klasse.
Dienstleistungen, ob das der Hol- und Bring-Service ist, ob das unser exklusiver Einlagerungsservice ist. Also wir bieten hier auch ein bisschen was und das schätzen unsere Kunden auch. Und deswegen kommen sie auch gerne wieder.
Okay, also Blick in die Zukunft, Fernlicht. So mal so vom Geschäftsmodell her gefragt. Du sagst, ihr seid in eurer Nische in Deutschland ja Marktführer. Dann kannst du das vielleicht auch so mit deiner Meinung so ein bisschen beantworten, ne? Was siehst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wird das Geschäft bei euch eher wachsen, weil Menschen mehr Liquidität brauchen, oder wird es schwieriger, weil andere Finanzierungsformen von Fahrzeugen den Bedarf irgendwie abdecken?
Da gibt es mehrere Antwortvarianten drauf. Ich versuche mich kurz zu halten. Es gäbe heute schon sicherlich mehr Anfragen, wenn es mehr Leute wüssten, dass es unsere Dienstleistung gibt. Das Feedback hören wir jeden Tag. Auch, ach, hätte ich das mal vorher gewusst. Wir versuchen schon, Google so gut es geht zu füttern und uns darzustellen, dass es das gibt. Aber das Pfandleihgeschäft ist noch eine Nische und da kommt einfach nicht jeder drauf, dass er halt ja sein Cabrio oder sein Caravan oder seine Harley, also wir müssen ja nicht immer in Hunderttausenden Beträgen reden, sondern einfach der Kfz, das Kfz, was 25.000 Euro wert ist, einfach mal schnell für 10.000 Euro beleihen kann. Das wissen einfach leider zu wenige, sonst hätten wir sicherlich noch mehr Anfrage. Das kommt. Auch die Hürde zu sagen, das möchte ich nicht so, ist natürlich heute auch deutlich geringer. Das Klischee haben wir anfangs so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, wir fühlen uns als Marktführer und behaupten es auch zu sein. Wir wollen es auch bleiben. Wir haben über die ja, letzten 2 Jahrzehnte extrem viel gelernt, Expertise uns angeeignet, Fachkenntnisse erlangt, ja, eine flächendeckende Infrastruktur geschaffen, mit den ganzen Standorten viele Fehler gemacht, daraus gelernt und am Ende des Tages, ja, zählt Zuverlässigkeit, Seriosität, Empathie. Das sind Sachen, die ja, uns auszeichnen. Da kommen die Leute zu uns und um dann wieder aufs Auto zu kommen oder die Mobilität. Für uns ist es ja egal, ob das Auto mit einem Verbrennermotor hier ankommt oder mit einem Elektromotor. Wir beleihen auch heute schon die ersten Teslas dieser Welt, die zu uns kommen. Ja, ist es natürlich in Zeiten des Automietens, des Autoabos, des Leihens, des Carsharings natürlich die Sache, wie viele Autos werden mal noch vor der Tür stehen? Heute stehen vor jedem Haus circa 3. Vor 30 Jahren war es mal 1 pro Haushalt, ja. Ich glaube, es werden sicherlich mal wieder nur 2 werden, könnte ich mir vorstellen. Aber das reicht für uns vollkommen aus. Ja, da haben wir, machen wir uns keine Gedanken drüber. Die letzten 5 Jahre waren so wechselhaft und schnelllebig. Boah, ist schwierig, in die Zukunft zu gucken. Jetzt ist ja erstmal so das Thema Antriebsart mal gefragt. Es ist immer noch Auto, es ist deutsche liebsten Kind. Und jeder, der irgendwie mal Bock hat und sagt, Mensch, ich wollte mir schon immer mal ein Cabrio gönnen, ja, dann kauft er sich halt ein 5 Jahre altes Cabrio. Ja, und wenn er es halt mal 2 Jahre finanziert, ist es trotzdem irgendwann mal ihm. Da machen wir uns, ja, ich Gedanken drüber, aber weniger.
Okay, ja, das sind ja wirklich viele, viele Faktoren und auch keine einfache Frage, weil es so wahrscheinlich in die Zukunft blicken, 15 Jahre, ne, dass das Thema Besitz oder eben Nichtbesitz ja ein massiver Faktor ist, weil du kannst einfach nicht mit deinem finanzierten Auto mal eben das beleihen oder mit deinem Leasingfahrzeug. Da fängst du ja schon fundamental an. Und dann hast du ja die,
Wir merken es ja auch, das sind ja unsere Rechts- und Linksunternehmen, das Gebrauchtwagenhaus, was wir 2010 gegründet haben, worüber wir uns ja eigentlich mal kennengelernt haben, das eigene Auktionshaus, was wir auch haben, darüber kriegen wir ja auch viel aus dem Markt mit. Also das ist ja unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir da völlig unabhängig sind. Also durch den eigenen Autohandel, durchs eigene Auktionshaus, durch die Pfandleihe. Also wir bekommen alle Seiten des Marktes zurückgespielt. Wir arbeiten mit allen möglichen, ob das B2B, B2C, mit allen möglichen Kontakten zusammen und kriegen das ja auch mit. Ja, wir sind eine Nische, wir werden sicherlich eine Nische bleiben, aber da ist für die Nische genug übrig.
Alles klar. Ja, Thomas, vielen lieben Dank an der Stelle für deine Zeit schon mal hier. Hier kommt keiner ohne Abschlussfrage raus, der Klassiker. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Also du hier in Deutschland, von A nach B fahrend und gibst das Ziel ein und setzt dich rein und achtest auf nichts.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und da muss ich auch mal wirklich ernsthaft gut überlegen, ob ich das auch mal will, in so einem autonomen
Ja.
Auto zu sitzen, weil wenn man mal, ja, wenn man heute jemandem erzählt, es gab mal früher Autos mit Schaltgetriebe, gucken einen ja schon junge Leute komisch an.
Ja.
Geschweige denn, dass man sowas auch mechanisch mal reparieren konnte und nicht nur elektronische Bauteile austauscht. Jetzt reden wir schon vom autonomen Autofahren. Also ich gehe mal davon aus und so bin ich auch in die Elektromobilität gezwungen worden. Ich habe ein paar enge Freunde aus dem Kfz-Bereich, die sich mit der Marke Tesla natürlich beschäftigen. Und ich gehe mal davon aus, dass mich irgendeiner von denen das erste Mal mit so einem autonomen Auto hier besuchen oder abholen wird oder mitnehmen wird. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie das so ist.
Und wann?
Boah, ich glaube, es wird nicht mehr so lang dauern. Ich glaube, es wird in den nächsten ein, zwei Jahren passieren.
Alles klar, okay, da haben wir eine Angabe von dir. Vielen lieben Dank, Thomas. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher. Das ist schon mal gut. Die Hörer dann wahrscheinlich auch. Das hat irrsinnigen Spaß gemacht, mal über, ich sage es jetzt mal dreisterweise, über ein Business Model oder ein Geschäftskonzept, was mit Mobilität zu tun hat, aber so ganz anders ist. Also das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Also Dankeschön für deine Offenheit.
Vielen Dank für das, für die Einladung, für das, ja, tolle Gespräch, auch auf einer Ebene, dass wir da ganz wertneutral und sachlich auch so drüber sprechen konnten. Hoffentlich haben wir ein paar Klischees ausgeräumt. Hoffentlich war es auch ein bisschen interessant und nicht zu langweilig. Und ja, vielen Dank nochmal, hat mich auch sehr gefreut und
Mega, danke. Auch danke für dein Vertrauen. Und ich habe dir ja vorher auch gesagt, wir machen hier keinen, jetzt kommt mein Zungenbrecher, Investigationsjournalismus.
genau.
Ist es nicht? Ne, von daher,
Kann ich bestätigen. Sehr angenehm.
und wenn du dich jetzt, ich sehe ihn ja gerade, ihr nicht, er lächelt, also von daher ist die Welt in Ordnung.
Ja, super.
Alles
Wir
klar.
hoffen da ein bisschen aufgeräumt zu haben. Sehr schön. Vielen Dank.
Okay, prima. Ja, dann sind wir durch für heute. Und uns beiden hat es hier irre Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder mit einer tollen, weiteren, spannenden Story. Und ich sage tschüss, bis demnächst. Und der Thomas sagt auch noch irgendwas.
Tschüss, vielleicht bis zur zweiten Folge irgendwann mal.
Ja, alles klar, prima. Tschüss.
Tschüss.